von einem Buch völlig begeistert war, konnte sie damit nichts anfangen und umgekehrt. Also ich bin kein Philosoph in dem Sinne, dass ich da wirklich meine Existenz irgendwie hinterfragt habe oder ähnliches. Und das hat sich wirklich bewährt als eine ganz großartige Methode.
Der nächste bitte. Das literarische Experiment. Der Podcast. Ein fröhliches Hallo im Podcast von Der Nächste bitte. Mein Name ist Mehdi Müller, ich führe durchs Programm und ich erkläre euch schon mal kurz, worum es in diesem Podcast geht. Wir haben im Vorfeld zu diesem Podcast 10 unvollendete Sätze kreiert. Die haben wir an die Autorinnen und Autoren verschickt und die mussten diese Sätze vollenden. Und über diese Antworten bzw. diese Vollendungen reden wir in diesem Podcast. Wir werden in loser Reihenfolge sämtliche Autorinnen und Autoren hier vorstellen und freuen uns sehr auf die kommenden Podcast-Folgen hier bei Der Nächste bitte. Heute bei uns im Podcast ist Andreas Heinzel. Andreas Heinzel ist einer der 3 Organisatoren von Der Nächste bitte und deshalb relativ früh dran in unserer Podcast-Reihe. Aber wer genau der Andreas Heinzel ist, das sage ich euch jetzt. Seit mehr als 3 Jahrzehnten verdient Andreas Heinzel sein Geld mit dem Verfassen von Werbetexten, ist von Zeit zu Zeit als Sprecher im Radio zu hören und durfte auch schon mal für die Sendung bei Arte ans Mikrofon. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder und wohnt in Frankfurt. Seinen ersten Roman veröffentlichte der Frankfurter 2016 im Mainburg Verlag. Der Titel des Buches ist Die Monarchos. Bei diesem Buch handelt es sich um eine Satire, die schon sehr früh das Aufkommen populistischer Bewegungen aufs Korn genommen hat und in der eine außer Kontrolle geratene Gruppe in einem sozialen Netzwerk in der Wiedereinführung der Monarchie in Deutschland gipfelt. 3 Jahre später erschien sein 2. Roman, Herr Neumann will auf den Olymp. Die Geschichte eines größenwahnsinnigen Oberbürgermeisters, der aus Frankfurt eine echte Metropole machen und zu diesem Anlass die Olympischen Spiele an den Main holen will. Gegen den ebenso entschlossenen wie grotesken Widerstand kämpferischer Erzieherinnen, renitenter Rentner, ambitionierter Burgerketten und nachtragender politischen Gegner. Auch zur Anthologie Ein Viertelstündchen Frankfurt 3 hat Andreas Heinzel eine kurze Satire beigetragen, in der er sich mit schwarzem Humor mit der Wohnraumproblematik in Frankfurt auseinandersetzt. Mehr über ihn erfahrt ihr unter heinzel-online.de. Und jetzt ist er mir hier per Skype zugeschaltet. Hallo Andreas, grüß dich.
Einen schönen guten Tag, lieber Mehdi.
Ist noch guten Tag? Nee, es ist schon guten Abend, aber ist ja auch
dann
egal.
Einen schönen guten Abend.
Ja, ist ja auch egal, weil den Podcast, den kann man zu jeder Uhrzeit hören. Und genau. Deswegen sagen wir ein freundliches guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. So, dann genau.
Hallo.
Andreas, machen wir nicht lang rum. Steigen wir gleich ein. Der erste Satz ist, wie immer, ich schreibe, weil es das ist, was ich am besten kann. Zumindest verdiene ich damit seit Jahrzehnten mein Geld. Das können wir dann hurtig erklären und zwar.
Das können wir ganz einfach erklären. Ich bin seit Ende der 80er Jahre Werbetexter. Ich verdiene jeden Tag mein Geld mit den Texten von Werbung. Und so gesehen, denke ich mal, kann ich das ganz ordentlich. Und ja, da lag es einfach auf der Hand, dass ich eben tatsächlich das nicht nur zum Beruf mache, sondern eben jetzt eben auch seit einiger Zeit das ein bisschen erweitert habe, weg von der Werbung und hin zu Romanen und Kurzgeschichten.
Ja, aber Werbetexten ist doch was anderes als ein Roman schreiben, oder?
Das ist richtig, aber für beides solltest du eigentlich schreiben können. Das würde zumindest der Sache helfen. Also du musst ein gewisses Stilgefühl haben, du musst verschiedene Tonalitäten schreiben können, du musst Dialoge schreiben können, all sowas. Und das hat mir natürlich schon sehr geholfen bei den Büchern dann auch.
Ganz ehrlich, ich kann mir unter deinem Job, also ich kenne einige, die das machen, aber ich kann mir da ums Verrecken nichts drunter vorstellen. Musst du für broschieren?
Oder? Gar nicht so schwer zu erklären. Du bist ja eigentlich jeden Tag überall in Kontakt mit Werbung, egal wo du hinguckst. Ob du bei Facebook schaust, ob da Ads sind oder ob du an der Litfaßsäule vorbeifährst, ob du das Radio einschaltest oder Fernsehen oder ob du an den Briefkasten gehst und einen Brief von deiner Bank kriegst. Es wird alles getextet. Alles muss irgendwann getextet werden.
Ernsthaft? Also diese Standardbriefe, die sind auch von Werbetextern quasi?
Selbstverständlich, klar. Ach. Jedes Stück Werbung quasi, was du kriegst, ist von irgendeinem Texter mal irgendwann irgendwo geschrieben worden.
Okay, jetzt wird es einiges klarer. Okay, dann.
Deswegen ist es relativ breites Gebiet und du machst heute halt eben nicht mehr wie früher breit angelegte Werbekampagnen über die großen Medien wie Fernsehen, Plakat etc. Du bist halt jetzt mehr in den digitalen Medien, in den Online-Medien, du schreibst Webseitentexte oder ähnliches oder ja, das hat sich ein bisschen verlagert natürlich mit dem ganzen Online-Werbebereich.
Gibt es irgendeinen Schlagzeile, ein Slogan von dir, den man kennt?
Das glaube ich fast nicht. Ich glaube tatsächlich, das Einzige, was von mir später vielleicht mal in Erinnerung bleiben wird, ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir hatten mal früher die D-Mark, ja. Schon ein paar Jahre her.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern.
Genau, und als die damals eingeführt wurde, nicht die D-Mark eingeführt wurde, als der Euro eingeführt wurde, da wollte die Bundesbank die D-Mark-Münzen wieder vorab kriegen. Die ganzen Münzen, die irgendwo in irgendwelchen Weinflaschen lagerten oder sonst so, dass sie die einfach tatsächlich aus dem Verkehr ziehen könnten. Und dafür wurden wir damals engagiert, mit meiner Agentur eben eine Kampagne zu machen. Und dieses Kind brauchte damals einen Namen, diese Münzen, die eben irgendwo gehortet werden. Und den Namen haben sie von mir bekommen. Das sind die Schlafmünzen geworden. Und die haben wir damals mit dem Günther ja auch beworben. Das war eigentlich ganz lustig und sehr nett. Das war aber so, ich sag mal, mit das Bekannteste wahrscheinlich.
Die Schlafmünzen, sehr gut, Andreas.
Die Schlafmünzen, ja. Haben sogar bis auf Platz 6 beim Wort des Jahres damals geschafft.
Wow. Okay.
Aber mein Pech war damals, dass Osama Bin Laden vorhatte, mit zwei Flugzeugen in zwei Hochhäuser zu fliegen. Deswegen waren vor mir auch Osama Bin Laden und ähnliche Worte waren vor mir auf den ersten 5 Plätzen. Und erst auf Platz 6 kam der erste, ich sag mal, nicht terroristische Begriff. Und das war ich.
Und dann hast du gewonnen. Das gilt.
Ja, doch, irgendwie habe ich gewonnen. Ja,
das Moralisch stellen wir jetzt einfach mal fest hier in diesem Podcast, den Millionen von Menschen hören, stellen wir fest, Schlafmütze ist das Jahr, Wort des Jahres 2001.
Ich glaube ja.
Ja, genau. So. Wir legen es jetzt einfach fest. Wir sind ja auch Literaten, wir können das. Wir haben die Macht.
Okay, dann machen wir das jetzt.
Die Schlafmünze, das ist gut, Andreas. Finde ich klasse.
Das war schön. Das war auch eine schöne Kampagne. Ja. Jauch hat damals dafür geworben gehabt mit einem sehr verknautschten Gesicht. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht.
Ich kenne, also ein Klassenkamerad von mir, dem seine Eltern, die hatten auch eine Werbeagentur früher.
Ja.
Und die haben Aronal und Elmex erfunden quasi. Also diesen Slogan mit der verknoteten Zahnbürste.
Ja, Zahnbürsten, genau.
Ja, aber wenn sehr du richtig schön. Knallhart bist, dann nimmst du morgens Elmex und abends Aronal. Dann bist du härter als Chuck Norris. Ja. Gut, der nächste Satz. Das Buch, das ich selbst gerne geschrieben hätte, heißt Achtsam Morden von Carsten Dusse. Ich will jetzt nicht spoilern, aber das habe ich schon mal gehört. Und das verwundert mich, weil das... es ist in einem anderen Podcast von einer anderen Kollegin. Ich sage jetzt nicht, welche, damit ein bisschen Überraschung bleibt, weil du bist relativ früh dran mit deiner Ausstrahlung. Und bin ich sehr überrascht, weil ich dieses Buch vorher noch nie gehört hatte. Scheint ja wohl doch ein bisschen bekannter zu sein.
Also ich kann ja sagen, wie ich dazu kam. Also das ist eigentlich ist ganz, ich wusste jetzt erstmal nicht, welches Buch gibst du denn vor? Ich hätte jetzt, wenn ich nach Verkaufszahlen gegangen wäre, hätte ich gesagt, Harry Potter, die gesamte Reihe, dann hätte ich jetzt ausgesorgt. Wenn ich nach einem tollen Geschichtenerzähler gegangen wäre, hätte ich gesagt, John Irving, Hotel New Hampshire zum Beispiel. Aber 18 Morden habe ich deswegen genommen, weil es ein Krimi ist und ich normalerweise, das gebe ich offen zu, eigentlich kein Krimileser bin. Jetzt kam es aber in dieser Corona-Zeit dazu, dass ich die ganzen Buchhandlungen in Frankfurt so ein bisschen unterstützen wollte. Habe gedacht, jetzt legst wieder mal deinen Lesevorrat an fürs nächste halbe Jahr und habe auf Facebook mal gefragt, was mir denn so meine ganze Facebook-Freundschaft, der ganze Freundeskreis an Büchern empfehlen könnte. Und da war unter anderem eben dieses Buch dabei, Achtsam Morden. Dann habe ich mir das mal angeschaut und habe es gekauft und das klang sehr lustig. Und dann habe ich gegen alle Gewohnheiten eben Krimi gelesen und ich war total hellauf begeistert, weil es einen unglaublichen Sprachwitz hat. Der Mann kann super schreiben, hat einen tollen Stil. Es ist unglaublich witzig, wie er tatsächlich ohne jetzt groß was zu verraten, eben vom Anwalt zum Mafia-Boss wird. Es ist super beschrieben. Jedes Kapitel hat vorher einen Achtsamkeitssatz davor, der unter diesem, sag mal, Ratschlag geht dann das ganze Kapitel eben quasi wie ein Dach darüber. Und es passieren wahnsinnig skurrile, groteske Dinge. Und ich habe mir da gedacht gehabt, wenn ich irgendwann mal einen Krimi schreibe, dann möchte ich ihn so schreiben. Okay. Weil es ist wirklich einfach lustig.
Prima. Also, da das jetzt schon, wie gesagt, das zweite Mal, aber eigentlich das erste Mal in diesem Podcast aufkommt, ist es eine eindeutige Leseempfehlung, würde ich mal sagen. An die
ja, es ist wirklich, also eine echte Empfehlung, weil man wirklich schon beim ersten Kapitel wirklich schallend lacht und spätestens der erste Mord ist so wunderbar geschrieben, dass man einfach, es ist einfach toll.
Das hört man auch selten.
Ich verrate nur so viel, es hat was mit Capri-Sonne zu tun. Mehr verrate ich nicht.
Okay, gut. Kennt aber auch nicht mehr jeder Capri-Sonne.
Nein, kennt nicht mehr jeder.
Kann man schön platzen lassen übrigens, ne?
Das stimmt.
Haben wir mal schön geknallt mit. Gut, nächster Satz. Wenn ich in ein Buch als eine der Hauptfiguren hineinlesen lassen könnte, dann wäre es Linus van Pelt von Charles M. Schulz. Das ist der mit der Schmusedecke, wenn ich im Schrift
Das erinnere. Ist der mit der Schmusedecke, ja. Also ich muss zugeben, dieser Satz hat mir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil irgendwie ist mir tatsächlich keine einzige Figur eingefallen, die ich wirklich aus einem Buch gerne wäre. Also diese jeder Romanheld ist ja entweder ist ein toller Held, das ist ja nicht so mein Ding, oder er ist irgendwie eine gebrochene Persönlichkeit, ja. Auch nicht so mein Ding. Also irgendwie, es ist keiner da, wo ich sage, boah, das wäre ich aber gerne, toll. Und Linus von Pelt, finde ich, der hat mich über die gesamte Kindheit bis heute begleitet eigentlich, neben den ganzen anderen Figuren der Peanuts, aber er ist halt eben derjenige, der so angenehm philosophisch ist, weise, gutmütig, ein echter guter Freund, immer friedfertig, es sei denn, man geht an seine Gewohnheiten ran, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also wenn er fremdbestimmt wird, wenn man ihm zum Beispiel seine Schmusedecke in dem Fall wegnimmt, dann wird er rabiat. Das ist aber auch der einzige Punkt. Ansonsten ist er einfach ein unglaublich sehr weiser Zeitgenosse. So gesehen toll.
Was ja die Peanuts insgesamt sind, muss man sagen.
Toll, also ja, ja,
wirklich,
absolut.
Sehr, sehr viel. Wie die Simpsons übrigens, finde ich auch. Also die haben die für mich abgelöst.
Ja, die haben mich, da habe ich nie so richtig hundertprozentig gesehen. Die gingen völlig an mir vorbei. Sogar eigentlich, ich kenne sie natürlich, aber wirklich die Serie habe ich so nie gesehen. Das liegt aber auch daran, dass mir der Zeichenstil nicht so gefallen hat von McCroney.
Okay. Aber ist eigentlich als Satiriker für dich schon eigentlich eine Pflichtlektüre?
Ja, wahrscheinlich.
Mehr oder weniger. Also ist, na gut. Okay, aber mit den Peanuts bin ich auch zufrieden. Die sind auch sehr, sehr gut. Also insbesondere der Snoopy, wenn er seine philosophischen Sachen raushaut.
Snoopy ist wunderbar, obwohl meine insgeheime Freundin auch Lucy van Pelt ist, die
brutale Schwester. Das Miststück.
Aber wunderbar.
Die immer den Ball wegzieht. Hat ihr den eigentlich einmal festgehalten?
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Ich glaube, sie hat ihn immer weggezogen. Gell?
Ich glaube, ja.
Okay, gut. Nächster Satz. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann, finde ich sehr geil die Antwort, gebe ich es meiner Frau. Was heißt das denn? Wenn wir den Satz jetzt so stehen lassen, kommst du echt kacke weg dabei.
Ja, das hat natürlich einen Hintergrund. Ja. Also ich bin mit meiner Frau jetzt 31 Jahre verheiratet und wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber was wir nicht haben, ist ein gemeinsamer Lesegeschmack. Und also bis vor ein paar Jahren zumindest war es so, wir konnten uns hundertprozentig darauf verlassen. Wenn ich von einem Buch völlig begeistert war, konnte sie damit nichts anfangen und umgekehrt. Also deswegen sind wir in ein großes Risiko eingegangen. Wenn ich also mir ein Buch gekauft habe, ich fand es ziemlich langweilig, konnte ich es ihr geben und sie fand es dann wahrscheinlich gut. Und umgekehrt. Wenn sie dann irgendwie was hatte, habe ich es dann nachgelesen.
Was macht denn für
dich? Hat sich jetzt ein bisschen verändert. Inzwischen haben wir auch gemeinsame Bücher, die wir mögen. Aber
okay. Was macht denn für dich ein schlechtes Buch aus?
Ein schlechtes Buch macht für mich aus, wenn es entweder schlecht geschrieben ist. Also ich hasse Bücher, die einfach tatsächlich, wo man das Gefühl hat, warum hat er oder sie das Buch jetzt überhaupt geschrieben? Warum hat der Verlag das gedruckt? Weil ich finde, es gibt einfach wirklich jemanden, der auch sein Handwerk nicht beherrscht, also auch rein stilistisch, wo ich mich ärgere, weil ich die Sprache nicht gut finde, weil ich die Dialoge nicht gut finde, das ist der eine Punkt und dann, finde ich, macht ein schlechtes Buch auch das aus, wenn du irgendwann merkst, es geht nicht voran. Da ist so ein Hänger drin und Ich weiß nicht, ob es Seitenschinden ist. Ich glaube eher tatsächlich, dass es auch manchmal vielleicht ein bisschen Unbeholfenheit oder was auch immer. Es erschließt mir manchmal nicht, dass eine Szene über 20, 30, 40 Seiten geht und wir kommen einfach nicht vom Fleck. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Das ist eigentlich auch der Moment, wo ich da meistens aussteige.
Okay, wie viele Seiten gibst du dem Buch?
Das ist völlig unterschiedlich. Ich finde es ja eine ganz tolle Sache, Leseproben auf dem E-Book-Reader mir runterzuladen. Und das sind in der Regel die ersten 10, 15 Seiten von einem Buch. Ich kann da zumindest eine gewisse erste Vorauswahl treffen, ob mir das Buch von der Sprache her gefällt oder nicht. Und wenn ich da schon sage, die Sprache ist nicht meine, dann muss ich mich damit gar nicht weiter befassen. Wenn ich aber die Sprache mag, wenn ich den Stil, wie es geschrieben ist, mag, dann lese ich es und dann hat es eigentlich eine sehr gute Chance, auch fertig gelesen zu werden. Da muss dann schon viel passieren, dass ich es zur Seite lege.
Okay, das macht eigentlich Sinn. Leseproben.
Es ist
Ja,
super. Also
weil,
ich finde es,
ja.
natürlich kriegst du den Inhalt nicht so viel mit, aber du kannst zumindest mal, und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man nach den ersten 10, 15 Seiten sagt, es interessiert mich, es ist bis dahin interessant geschrieben und das verspricht zumindest, dass der Rest des Buches auch so wird.
Prima. Gut, der nächste Satz ist: Wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich den Lobbyismus abschaffen, die Kommentarspalten in den sozialen Medien abschalten, Fake News verbieten, noch viel rigider gegen die dunklen Seiten des Internets vorgehen und mit Donald Trump brechen.
Kann man dazu Nein sagen?
Das hört sich so gut an. Das sind so ein paar
Doch ein
Themen.
Plan, oder?
Ja, das sind so Themen, die mich auch mega beschäftigen. Lobbyismus, Kommentarspalten, Fake News, die dunklen Seiten des Internets. Na gut, da habe ich nicht mit so viel zu tun. Aber Donald Trump, der jeden Tag, wenn du denkst, er hat alles kaputt gemacht, noch mehr kaputt macht, sensationell. Nee,
Ich
also.
glaube einfach tatsächlich, es gibt einfach eine gewisse Entwicklung im Augenblick, die mir nicht so richtig gefallen.
Ja.
Und ich sage mal, den Lobbyismus, da stehe ich einfach sehr, dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Ich habe oder bin kein Freund davon, dass Wirtschaftsinteressen gegenüber den Interessen der Menschen stehen oder über den Menschen, Interessen der Menschen stehen. Und deswegen glaube ich finde es auch einen guten Anfang, dass jetzt ein Lobbyregister eingeführt werden soll. Da weiß man zumindest mal, welche Branchen oder welche Unternehmen gewisse Interessen bei der Politik vortragen müssen. Dann hat man eine gewisse Transparenz drin. Das ist der eine Punkt. Und wenn wir jetzt auf die sozialen Medien gehen, ich habe es mal über ein Jahr lang geschafft, weil ich mich so geärgert hatte, keine Kommentare mehr zu lesen. Ich bin also weder bei
Respekt.
Facebook noch sonst wo, habe ich die Kommentare mir angeschaut, weil es mich dermaßen geärgert hat, was wieder kommentiert wird, was da kommentiert wird. Und ich bin auch immer wieder darauf reingefallen und habe mich zum Teil mit Bots angelegt, mit irgendwelchen Trollen. Und das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Genauso wie ich die Lachsmileys unter ernsten Posts hasse, wie die Pest, wo ich mir aber denke, dann lass es doch. Dann lass doch das einfach weg. Warum kann man nicht einfach ein soziales Netzwerk machen, dass man sagt, ich verbreite da Nachrichten und ich verbreite auch, von mir aus privat kannst du noch kommentieren, aber nicht mehr unter die Posts von irgendwelchen Unternehmen oder Medien oder sonst was.
Ja.
Nimm es einfach als Austausch von Informationen.
Jetzt, wenn man mal guckt, da, gut, mal abgesehen jetzt vom Lobbyismus, sind das alles Probleme, die wir erst seit kurzem haben, verhältnismäßig.
Ja.
Ja? Kommentarspalten, Fake News, die dunklen Seiten des Internets und Donald Trumps. Alles sehr, sehr junge Probleme.
Ja, das stimmt.
Also, wenn man mal drüber nachdenkt, haben wir es, es ist wie mit allen in der Entwicklung, gerade jetzt hier ja, neuen Medien, sage ich mal. Es geht rasend schnell, ne?
Ja,
Also.
und ich finde ja bei allen wirklich großartigen Sachen, die das Internet zu bieten hat, gibt es einfach tatsächlich ganz viele negative Begleiterscheinung. Und ich glaube, ganz am Anfang hat man da nicht drüber nachgedacht, wie man dem einfach ein bisschen mehr Herr werden kann. Und ich glaube, jetzt ist die Büchse der Pandora geöffnet und jetzt kommen wir da nicht mehr zurück. Und wir müssen wahrscheinlich damit leben. Aber
Ja.
gerade sowas wie ein Darknet, wo ich mir einfach denke, es muss doch Möglichkeiten geben, sowas einfach auszuschalten.
Ja, das
Aber
kapiere ich
gut.
sowieso nicht. Also da komme ich nicht mit. Da muss ich
Ja, ich
aussteigen,
auch nicht.
weil wenn die Bösen ins Darknet kommen, warum kommen die Guten da nicht rein? Komme ich nicht
Ja.
mit klar. Ja.
Ja,
Also
und
irgendwie.
wieso kann man da nicht viel rigider dagegen vorgehen?
Ja.
Also das ist einfach, weil das eröffnet einfach tatsächlich vielen ganz üblen Sachen Tür und Tor, was vorher einfach nicht möglich war.
Okay, also dann würde ich sagen, sind das alles Wohlstandsprobleme, die du da bekämpfen müsstest. Also mein Lobbyismus gab es schon immer, gehe ich von aus.
Den gab es schon immer, ja. Das ist nichts
Wobei Neues. Der natürlich auch ein bisschen eskaliert ist in den letzten Jahren, muss man sagen. Bei 800 Abgeordneten haben wir wie viel? Ich glaube 3 oder noch mehr 1000 Lobbyisten. Also auf jeder Schulter sitzen 3. Das ist schon krass. Aber da werden wir jetzt hier in diesem Podcast leider nichts dran ändern können. Außer vielleicht ein bisschen die Reichweite zu erhöhen von uns beiden und zu sagen, Leute, denkt mal drüber nach, bevor ihr da irgendwie was rausposaunt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von allem. Dieses, jeder hat eine Meinung, aber keiner will sie hören. Glaubt mir.
Ja, und das Ärgerliche ist ja, dass es angeblich wirklich nur eine ganz, ganz kleine Zahl von Leuten ist, die überhaupt diese Kommentare schreiben. Es wirkt wie eine riesige Masse. Aber es muss wirklich eine kleine, kleine Schar sein und dass man dem auch nicht Herr wird, das ist sehr, sehr schade.
Ja, wir leben in einer Zeit, wo die Lauten gehört werden und nicht die, Schlauen. Das ist schade. Also früher war ja, der Klügere gibt nach und heute denke ich mir, nee, dann werden wir ja irgendwann von den Dummen regiert und das braucht
das
halt auch
Das ist keiner. Ja schon zum Teil so, leider. Es gibt immer mehr Länder, wo das der Fall ist.
Ja, aber ich habe da schon ein bisschen Vertrauen in dass die sich selbst abschaffen, ehrlich gesagt. Meistens war es ja immer so. Aber da müssen wir noch ein bisschen aushalten. Gut, nächster Satz ist, Reichtum ist für mich materiell kein Lebensziel, ideell ein Geschenk. Das musst du erklären.
Naja, ich glaube, da sind, gehe ich wahrscheinlich mit den meisten konform, die sagen, niemand hat was gegen Reichtum. Warum nicht? Man kann gern wohlhabend sein, aber es ist kein Lebensziel. Es ist tatsächlich... Also mir zum Beispiel genügt es völlig, wenn ich materiell abgesichert bin, wenn ich mein Leben so leben kann, wie ich es möchte. Das genügt mir, genügt mir völlig. Aber ideeller Reichtum, dazu zähle ich halt eben tatsächlich einfach das Glück, das man hat, wenn man einfach gesund ist, wenn man eine großartige Partnerin hat, wenn man tolle Kinder hat, wenn man einfach tatsächlich sein Leben wirklich mit ein tolles Leben führen kann. Und wenn man tolle, gute Freunde hat, tolle Bekannte, dann ist das alles super. Und wenn man das sich möglichst lange halten kann, dann ist das ein Geschenk und das ist für mich tatsächlich der wahre Reichtum. Alles andere, nett, aber nicht unbedingt erstrebenswert.
Okay, lassen wir so stehen, finde ich, langt. Wenn ich keine Ideen für eine neue Geschichte habe, dann gehe ich schlafen. Finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Dass,
das ist einfach tatsächlich, das hat einfach die Erfahrung gezeigt, es hilft. Es ist bei meinen beiden ersten Romanen, auch bei meinen Kurzgeschichten so gewesen, dass ich tatsächlich quasi die Ideen im Schlaf bekommen habe. Also nicht im Schlaf, sondern in den Wachphasen. Das ist einfach, wenn man ab und zu mal nachts wach wird und man vielleicht schon mit dem Gedanken spielt, einen neuen Roman oder neue Geschichte zu schreiben, dann habe ich da eigentlich die Erfahrung gemacht, dass diese Phase, wo man wirklich wach da liegt und man völlig unabgelenkt ist, ideal nutzen kann, um sich schöne Gedanken darüber zu machen. Und das habe ich bei den Monarchus gesehen, bei meinem ersten Buch. Das ist tatsächlich in so einer Phase entstanden. Irgendwann nachts hatte ich im Grunde genommen diese Basisidee und die habe ich dann aufgeschrieben am nächsten Tag und dann stand die eigentlich auch so und blieb dann auch so. Und das war bei Neumann, bei Herrn Neumann mit auf den Olymp, war das wieder ganz genauso. Im zweiten Buch, das war direkt, nachdem ich die Monarchus rausgebracht hatte, da habe ich überlegt, was könnte denn ein Thema für ein zweites Buch sein? Dann kam ich erst nicht weiter und dann war das eben auch tatsächlich wieder so eine nächtliche Nichtschlafphase da kann man sich wunderbar Gedanken machen. Und dann kam der Herr Neumann und da bin ich dann auch morgens dafür, nachts 3:30, 4 aufgestanden, habe Neumann runtergeschrieben, also 1-2 Seiten quasi, die grobe Handlung. Und dann lege ich mich wieder hin, schlafe wieder und gucke mal am nächsten Morgen, ob es mir noch gefällt. Und es hat mir noch gefallen. Und das hat sich wirklich bewährt als eine ganz großartige Methode.
Okay, kannst du das gezielt einsetzen?
Also ich habe mir es angewöhnt, wenn ich tatsächlich aufwache oder nicht einschlafe, dann ganz gezielt wirklich zu sagen, okay, jetzt denke ich nicht über die Probleme des Alltags nach oder nicht über was habe ich morgen zu tun oder über sonst was, sondern ganz gezielt zu sagen, okay, was könnte ein Thema für eine Geschichte sein? Und dann geht es los. Okay. Manchmal schlafe ich darüber ein, meistens. manchmal funktioniert es eben auch tatsächlich, gerade wenn ich so das Gefühl habe, jetzt ist mal wieder Zeit für eine Geschichte, dass dabei was ganz Ordentliches rauskommt.
Okay, das ist eine Gabe. Also
Ja.
wenn ich das machen würde, ich würde mich, glaube ich, irgendwie im Kreis drehen. Also wenn ich jetzt gezielt mich hinlegen würde, um zu warten, einzuschlafen und über mein neues Buchprojekt nachzudenken, weiß nicht, ich würde, glaube ich, nichts mehr rauskommen.
Man
Würde
muss
ich verkrampfen ein
natürlich auch
bisschen.
die Ruhe haben und sagen, na gut, irgendwann wirst du schon schlafen. Und also man darf keine Angst haben, oh Gott, ich muss schlafen am nächsten Tag, ne, ich muss ja wieder fit sein, sondern einfach das dann als gegeben hinnehmen und sagen, nee, ich nutze das Ganze kreativ.
Okay. Guter Tipp.
Probier es mal.
Das ist ja ein unglaublich philosophischer Podcast heute.
Ja, mein Lieber, oder?
Naja, wenn wir jetzt noch philosophischer, weil wenn ich alt und grau bin, dann werde ich nur noch aus Spaß schreiben, hoffentlich noch viele Lesungen machen, vielleicht sogar meinen potenziellen Enkelkindern vorlesen, am besten aus Opas Büchern.
Ja, ne, klingt doch auch noch einen schönen Plan für später.
Ja, das klingt nach Haus am See.
Ja, Peter Fox hat das schon sehr schön
Ja.
gemacht. Also, das kann ich mir schon, die Orangenbaumblüten kann ich mir auch vorstellen. Also, das ist schon, ja, das ist natürlich eine tolle Vorstellung, einfach im Grunde genommen das zu tun, was einem wirklich Spaß macht. Völlig unabhängig zu sein, nicht mehr fremdbestimmt und zu sagen, nee, also, mir macht es halt einfach Spaß zu schreiben, Geschichten mir auszudenken. Und wenn ich dafür dann irgendwann mal wirklich die Ruhe habe und den Rücken frei habe und mich wirklich darauf konzentrieren kann, das wird super. Und auf das Vorlesen der Enkel freue ich mich auch schon, bräuchte noch Enkel.
Ja gut, es geht schneller, als du denkst.
Ja, wenn schon.
Jetzt die Frage, meinst du, deine Enkelkinder würden sich für deine Bücher interessieren?
Also vielleicht nicht mit 4, 5 Jahren, vielleicht mit 18, 19, das kann schon sein.
Meinst du, lassen
Irgendwann
sie sich
mal
noch
einfach nicht.
vorlesen oder was? Denken sie, Opa,
Das,
komm.
ja, ich fürchte, das wird dann, vielleicht schreibe ich auch irgendwann Kinderbücher oder was auch immer, werden wir sehen.
Könntest du es echt vorstellen? Also finde ich ein
Joa.
total schwieriges Genre.
Es
Kinderbücher,
ist
das.
bestimmt nicht einfach. Ich bewundere auch Kinderbuchautoren, die das gut drauf haben, für Kinder eine interessante Geschichte zu erfinden, weil Kinder sind, glaube ich, extrem kritisch. Und wenn die nicht sofort gefangen werden von der Geschichte, dann hast du es auch gleich verloren. Also wer das kann, super.
Ich stelle mir das vor, da man muss ja den Blickwinkel der Kinder noch im Kopf haben, quasi. Also du bist ja quasi als Erwachsene schreibst du für Kinder und bist aber schon in deiner Erwachsenenwelt, oder sagen wir mal, also erwachsen will ich ja eigentlich auch nie werden, da könnt ihr mich ja schießen an dem Tag, an dem ich erwachsen werde. Aber wenn man älter ist und anders agiert, sage ich mal, ist es für mich, denke ich, sehr schwierig, sich da zurückzuversetzen, was man als Kind gern hätte oder
Das
gehabt
ist, glaube
hätte.
ich, unglaublich schwierig. Aber wenn du dir eine Autorin anschaust wie Astrid Lindgren, die es wirklich geschafft hat, so toll für Kinder zu schreiben, aber in einer erwachsenen Denkweise eigentlich, weil sie die Kinder ernst genommen hat. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Man muss die Kinder in ihren Vorstellungen, in ihren Wünschen ernst nehmen. Und dann, glaube ich, kommen auch gute Geschichten
Ja,
raus.
das hat sie ja gemacht, ja.
Man darf nicht tun, als wenn man der Klügere wäre, der quasi den Kindern irgendwas beibringen will, sondern ich glaube, man muss wirklich ja, der kindlichen Fantasie Lauf lassen. Man muss eine gewisse Anarchie, glaube ich, gehört auch dazu bei Kindern. Das brauchen die auch. Ne? Nicht umsonst, also hat sie Pippi Langstrumpf erschaffen. Also eine wunderbar anarchische Kinderfigur.
Wobei das natürlich ein extrem idealisiertes Bild ist, muss man ja. Aber das ist so, wie man es sich
Das
als
macht
Kind,
nichts.
glaube ich,
Das
schon.
macht
Also,
nichts. Für Kinder ist es toll,
ja, aber
weil
wer
Kinder
mir mehr auf
werden
den
müssen.
Sack ging, war diese Yamatussi, die Anni. Die hat ja immer
Annika.
rumgenölt. Ja, Annika, genau, die war die. Nee, lass mal, lass mal. Was, so eine hätte ich schon gar nicht mehr mitgenommen irgendwann. Die hat ja
Ja, aber
nur
da werden sich
gebremst.
sicherlich auch viele Kinder drin gefunden haben, ne? Die also eher
Ja,
ängstlich sind
klar.
und die da halt jemanden brauchen, ne? Der ihnen da quasi ein bisschen auf die Sprünge hilft und die hatte sie halt eben, ne? Den großen Bruder, der sich von der Pippi halt eher irgendwie hat motivieren lassen, mal was auszuprobieren. Letztendlich hat sie auch immer alles mitgemacht. Sie war halt eben nicht so forsch wie die anderen beiden.
Michel aus Lohneberg ist auch von ihr,
Wunderbar, ja. Michel aus
gell?
Lemberger, tolle Figur.
Super geiler Typ
Weil
irgendwie.
auch der im Grunde genommen nur Unfug im Kopf hatte, aber letztendlich auch ein ganz toller Charakter war.
Ja,
Nee,
ja.
die sind ja immer nette Charaktere.
Also die hatte echt eine Mordsgabe, die Frau,
Super,
muss
ja.
man sagen.
Ganz toll.
Sowas könnte man mal schreiben, ne? Da sind wir wieder hier beim dritten Satz oder beim zweiten. Alles von Astrid Lindgren.
Genau.
Gut, jetzt nächster Satz. Es gibt etwas, an das ich wirklich glaube, und zwar, dass fast alles auch eine gute Seite hat. Da muss ich jetzt an meine Frau denken, die ist genauso. Bist du auch so ein positiver Typ, dass du erstmal sagst hier, oh, jetzt warte mal, da gibt es bestimmt noch was
Absolut.
Gutes.
Absolut.
Würdest
Für
du an Donald
mich
Trump noch was Gutes finden?
Es ist manchmal, es ist schwierig, das gebe ich zu. Bei Trump würde mir wirklich höchstens das Positive einfallen, dass man vielleicht so eine Figur braucht, um zu sehen, was man vorher hatte und was man vielleicht irgendwann mal wieder hat. Vielleicht musste einfach so eine Figur einfach mal in so einer Position sein, für alle möglichen, für die Amerikaner, aber auch für die gesamte Welt, um zu sehen, das braucht man nicht nochmal. Na, weil.
Wenn einer für was nicht gut ist, dann halt wenigstens als abschreckendes Beispiel,
Exakt,
ne?
ganz genau. Und ich glaube, das ist wirklich ganz bei ganz vielen Dingen so, dass selbst wenn es erstmal schrecklich ist oder wenn es nicht positiv ist, es gibt irgendetwas, was eben tatsächlich dann doch gut dran ist. Jetzt denk nochmal an jetzt gerade ganz aktuell an den Covid-19-Virus. Furchtbare Sache, furchtbare Pandemie mit allen Schattenseiten. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann die Bilder siehst von Delfinen, die irgendwie im Golf von Neapel wieder schwimmen oder ich habe hier in Frankfurt zum ersten Mal seit Jahren wieder einen stahlblauen Himmel gesehen ohne Kondensstreifen. Der Verkehr war ruhig. Also das sind ja die positiven Seiten im Grunde genommen, die du bei allem, was es negativ mit sich bringt, dann wieder auch sehen kannst.
Aber auch alles wieder menschengemacht, ne? Also,
Ja, natürlich, klar.
das ja, bringt mich zu meiner Lieblingsfrage, beziehungsweise meiner Theorie, dass der Mensch eigentlich die Wurzel allen Übels ist letztendlich und nicht wirklich Sinn macht. Also jetzt.
Ja, das war ja meine Idee, als Covid-19 dann wirklich hier nach Europa schwappte und das alles immer klarer wurde und dass man eben auch, wie man das zusammengesehen hat, quasi in einem Zusammenhang mit dem Klimawandel und ähnlichen Phänomenen, da habe ich auch gedacht, naja Gott, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir ja der Virus sind, als Menschheit und die Erde jetzt langsam begreift, dass sie dagegen was tun muss.
Ja, gut,
Ja,
treffen sich zwei Planeten, sagt der eine zum anderen: Boah, siehst du scheiße aus? Ja, ich hab Menschen, dann sagt der: Ah, mach keinen Kopf, geht wieder weg.
Ja, natürlich. Wie gesagt, das kam einem natürlich sofort in den Kopf, ne, dass vielleicht tatsächlich irgendwie so gewollt ist, von wem oder was auch immer.
Hast du dir mal Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht?
Ganz ehrlich, eher nein. Also ich bin kein Philosoph in dem Sinne, dass ich da wirklich meine Existenz irgendwie hinterfragt habe oder ähnliches. Ich nehme es einfach so gegeben hin, dass ich nun mal hier bin, versuche das Beste daraus zu machen, dass ich niemandem möglichst schade und vielleicht sogar manche Leute ganz schön finden, dass ich da bin. Aber ansonsten, ob das einen tieferen Sinn hat, das weiß ich nicht. Ich denke natürlich schon, dass wir schon eine Lebensform sind, die vielleicht in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir gesteuert werden, aber vielleicht werden wir durch irgendetwas oder irgendwen beeinflusst. Aber deswegen, das macht mich jetzt nicht zum unbedingt gläubigen Mensch. Also ich bin da eher skeptisch. Also ich bin auch, weiß auch nicht genau, was kommen wird, wenn ich mal nicht mehr da bin. Weiß ich nicht.
Boah, da geht es ja richtig tief rein.
Ja, also
Wir könnten um Gottes Willen, ja schon
wir
mal,
wollen ja unterhalten.
ja, du hast aber auch Potenzial zum Philosophen, würde ich sagen. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Philosophie-Podcast. Und dann dröseln wir das alles auf. Dann nehmen wir ein
Und das
Thema nach dem
könnte
anderen
ich alles in die
auseinander.
Satire reinkriegen.
Ja, das kriegen wir schon hin.
Genau.
Da mache ich mir keinen Kopf. Gut, jetzt sind wir schon beim letzten Satz. Wenn mein Leben ein Buch wäre, würde es den Titel tragen: Hat Spaß gemacht. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
Im doppelten Sinne, das ist die Innen- und die Außensicht. Also
Okay.
mir hat es Spaß gemacht, mein Leben, also so weit auf jeden Fall definitiv. Und wenn es so noch bleibt, die nächsten Jahre, bin ich sehr, sehr dankbar und sehr glücklich. Und wenn andere von mir sagen, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise ihnen Spaß bereitet habe, dann kann ich auch sehr, sehr gut damit leben.
Ist das ein wichtiger Standpunkt in deinem Leben, Spaß haben?
Spaß haben, ja, aber nicht in der oberflächlichen Sicht einfach nur Spaß des Spaßens wegen, sondern ich habe einfach, also A, glaube ich, dass ich ein relativ humorvoller Mensch bin, und ich glaube, dass man mit Humor sehr viele Dinge sehr gut regeln kann. Man kommt sehr gut durchs Leben mit Humor. Aber natürlich ist es immer angenehmer, wenn irgendetwas Spaß macht, als wenn es einfach ernst ist. Also um tatsächlich, das heißt nicht, dass ich immer nur Spaß suche. Ich glaube, ich habe da eine ganz gute Ausgewogenheit zwischen solchen und solchen Momenten. Aber es kann durchaus sein, dass ich eine ernste Runde auch mal mit einem Spaß dann wieder etwas auflockere.
Ja, gibt
Das ist mein
Schlimmeres.
gottverdammter
Ja,
Job.
Gottverdammter Job. Gut, Andreas, super. Da sind wir schon durch. Wunderbar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht,
Dito,
um
dito.
das mal wieder einzufangen. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und
Ebenfalls.
dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen.
Das wäre doch mal schön.
Jo.
Das wünsche ich gleichfalls.
Das wünschen wir allen unseren Zuhörern.
Auf jeden Fall.
Okay, dann mach's
In
gut.
diesem Sinne.
Tschö.
Ich bedanke mich. Ciao.
Das war der nächste bitte, der Podcast. Und es heißt nicht umsonst der nächste bitte, denn schaltet ein zur nächsten Folge nächste Woche an gleicher Stelle. Macht's gut, euer Maddie Müller.